Und die Erkenntnis, dass Infektionen von Mensch zu Mensch stattfinden, das scheint mir wirklich das zu sein, was bei Thucydides im Grundsatz was Neues ist und was auch keineswegs sich mit Thucydides dann als Erkenntnis durchsetzt, sondern bei Thucydides ist es vorhanden und das ist das Spezifikum dieser athenischen Pest.
Hallo und herzlich willkommen bei Clio auf die Ohren. Die erste Staffel dieser Podcast-Reihe haben wir Pandemien und Epidemien in der Weltgeschichte gewidmet. Heute sprechen wir über die Epidemie des Krieges, Seuche und Krieg als Katalysatoren des gesellschaftlichen Zerfalls. Kenner der Antike werden es schon ahnen. Es geht um die sogenannte Pest von Athen 430 bis 426 vor Christus. Die attische Seuche, mitunter auch thukydideische Seuche oder auch perikleische Seuche genannt. Darüber spreche ich mit Thomas Blank, Professor für Kulturgeschichte der Antike hier bei uns in Mainz. Thomas Blank hat Latein, Griechisch und Geschichte auf gymnasiales Lehramt an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen studiert, wurde dort 2012 auch promoviert, während er schon für 3 Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Seminar in Mainz tätig war. 2013 trat er eine Juniorprofessur für Alte Geschichte an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken an und kehrte 2016 auf eine Juniorprofessur für Kulturgeschichte der Antike nach Mainz zurück, die in diesem Herbst in eine ordentliche Universitätsprofessur umgewandelt wurde. Thomas, guten Tag.
Guten Tag.
Die erste Frage in diesem Podcast widmet sich in aller Regel der historischen Forschung vor unserer eigenen Corona-Pandemie. Welche Rolle spielten Epidemien und Seuchen in der althistorischen Forschung vor 2020? Und wo sind dir in deiner eigenen geschichtswissenschaftlichen Arbeit bis dahin Seuchen begegnet?
Epidemien sind in der alten Geschichte eigentlich spätestens seit den 1990er Jahren immer wieder Gegenstand der altertumswissenschaftlichen Forschung gewesen. Und wenn ich das so sage, dann muss ich eigentlich die thukydideische Pestbeschreibung beinahe schon wieder ausklammern, denn diese ist schon sehr viel länger wichtiger Gegenstand der Forschung gewesen. Wenn ich jetzt seit den 1990er Jahren allgemein die Auseinandersetzung mit Seuchen in den Blick nehme, dann lag das Augenmerk dabei, auch bedingt durch die Quellenlage, sicher weniger auf Fragen etwa der Prävention oder der konkreten Eindämmung oder auch nur der Identifizierung historischer Seuchenereignisse, als vielmehr auf der Verarbeitung von Seuchen in gesellschaftlichen und vor allem in literarischen Diskursen. Und zwar sowohl in Diskursen der jeweiligen zeitgenössischen Gegenwart als auch in Diskursen der historischen Erinnerungskultur. Wenn ich auf meine eigene Forschung blicke, dann hat das Thema dort eine vergleichsweise geringere Rolle gespielt. Ich habe das jedenfalls nicht selber intensiv in den Blick genommen. Die Verankerung der Erinnerung an Seuchenphänomene in der kulturellen Identität antiker Menschen wird aber doch immer wieder sichtbar, auch wenn man sich mit ganz anderen Themen befasst, etwa wenn in der öffentlichen Rede oder im intellektuellen Schrifttum Athens im Jahrhundert nach der athenischen Seuche, damit habe ich mich zu Dissertationszeiten intensiv befasst, wenn in solchen Kontexten Krankheit und Seuche dann als Metapher verwendet wird, wenn historische Prozesse, die bei Thukydides mit der Seuche in Verbindung gebracht werden, dann eine Übertragung auf andere historische Fälle finden. Bei Isokrates zum Beispiel erscheint der Krieg, und zwar der Krieg als solcher, als ein Ereignis, das stets die besten Mitglieder einer Gesellschaft dahinrafft und so zu deren moralischer Dekadenz beiträgt. Ungefähr dasselbe sagt Thukydides auch von der Seuche in Athen. Und Isokrates bezeichnet solche Dekadenz gleichzeitig durchaus metaphorisch mit dem Begriff Nosos, also mit einer Krankheit, die die ganze Gesellschaft erfasst. Und da gibt es also gewisse Analogien, die letztlich darauf gründen, dass die Erklärungsmuster und die Einordnungsmuster der Bedeutung von solchen Ereignissen eben gesellschaftlich etabliert sind. Man kann leicht über die Metaphern auf solche Wissensbestände anspielen.
Man ist geneigt, ein Gespräch über die attische Seuche eben tatsächlich mit Thukydides zu beginnen, den du schon angesprochen hast. Im zweiten Buch seines Peloponnesischen Krieges finden wir eine sehr ausführliche Beschreibung einer Pest, die sich vom östlichen Mittelmeer nach Athen hin ausbreitet, mitten im Peloponnesischen Krieg. Die Athener haben sich in die Stadt Athen zurückgezogen. Die Seuche führt zu gesellschaftlichen Zerfallsprozessen und die Athener fragen sich, was jetzt zur Seuche geführt haben mag. Dabei greifen sie wohl auch auf Muster und Erklärungen zurück, denen Thukydides nicht folgen mag. Und daher möchte ich heute anders beginnen, nämlich mit König Ödipus von Sophokles. Dankenswerterweise hat sich die Kollegin Laura Kopp-Zimmermann aus der alten Geschichte hier in Mainz bereit erklärt, diese klassischen Texte für uns einzulesen. Hören wir hier zuerst einmal in den Prolog des König Ödipus hinein.
Denn die Stadt, wie du auch selbst siehst, schwankt schon zu sehr und kann das Haupt nicht mehr erheben aus den Tiefen des tödlichen Wogengangs. Sie vergeht. Es ersterben die Fruchtkelche der Früchte des Landes. Sie vergeht. Es siechen dahin die Herden der geweideten Rinder. Fruchtlos ist das Gebären der Frauen. Und dazu ist der fieberbringende Gott hereingebrochen und treibt, verhassteste Seuche, die Stadt vor sich her, durch die sich das Haus des Kadmos leert, der schwarze Hades aber an Stöhnen und Totenklagen reich wird.
Diesen Text hat Sophokles vermutlich ca. 429 bis 425 vor Christus geschrieben. In dem Vorwort, das wir gerade gehört haben, klagen ein alter Priester, aber auch Kinder und Jugendliche ihr Leid. Sie werden in Theben von einer Seuche heimgesucht. Die Vermutung liegt nahe, dass Sophokles hier direkt aus der Seuchenerfahrung in Athen herausarbeitet. Handelt es sich bei diesem religiösen Einstieg um ein in Athen vertrautes, also religiöses Reaktionsmuster auf solche Krisenerfahrungen?
Einerseits ja, das würde ich doch so sagen. Also soweit uns literarische Reflexe auf solchen Ereignisse vorliegen, und das beginnt eigentlich schon mit dem ersten Buch in Homers Ilias, also mit dem Beginn der griechischen Literatur. Das ist also ein Zusammenhang, in dem das griechische Heer vor Troja wegen der gewaltsamen Behandlung der Familie eines Priesters vom Gott Apollon mit einer Seuche gestraft wird. Also schon seit diesem frühen Beispiel werden solche Ereignisse regelmäßig religiös erklärt. Tatsächlich findet man solche und ähnliche Erklärungen für gesellschaftliche Ereignisse in der Antike überall dort, wo sich der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung nicht unmittelbar mit dem Augenschein erklären lässt. Und in solchen Fällen liegt der Einfluss einer Gottheit als bewirkende Macht dann regelmäßig nahe. Sei es, dass man annimmt, dass die Gottheit einem Gemeinwesen oder einem Menschen zürnt, etwa weil bestimmte Pflichten gegenüber der Gottheit verletzt wurden, oder dass die Gottheit die Betreffenden unterstützen will. Oder sei es, dass ein Mensch etwa durch magische Praktiken eine Gottheit dazu veranlasst hat, diese Weise einzugreifen. Ein ähnliches Denken liegt am Ende auch dann vor, wenn man zum Beispiel, das muss jetzt nicht Seuchen betreffen, wenn man unerklärte Todesfälle auf den Einfluss von Gift zurückführt. Auch Gift wird als magische oder Giftmischerei, Giftverabreichung wird als magische Praxis gewertet. Und auch dieser Erklärungsansatz, die Vergiftung, wird im Zusammenhang mit der athenischen Seuche in den Quellen ja durchaus vorgebracht, in diesem Fall bei Thukydides. Was bei Sophokles natürlich besonders augenscheinlich ist, ist in der Tat die Aktualität dieses Themas. Es scheint doch kaum vorstellbar, dass er dieses sehr lebhafte Bild einer Stadt, auch wenn es Theben ist, das also durchaus eine große Rivalin Athens historisch gewesen ist, also ein Ort, an den man sehr leicht gesellschaftliche Probleme transferieren konnte, wenn man sie verarbeiten wollte. Das athenische Theater, insbesondere die Tragödie, spielt folglich auch zu weiten Teilen in Theben, auch wenn dort fast immer für Athen relevante Ereignisse verarbeitet werden. Aber jetzt stellen wir uns vor, es würde eine solche Seuche im athenischen Theater verhandelt werden, während in Athen eine Epidemie grassiert und die Szenerie, die hier aufgemacht wird, also die Leute sitzen auf den Tempeln, belagern sozusagen die Heiligtümer, überall brennen Opferfeuer und ein großes Wehklagen überall, wenn das so gar nichts mit den Reaktionen in Athen zu tun hätte, das ist eigentlich nicht vorstellbar. An der Stelle wird aber auch deutlich, dass der Zusammenhang zwischen mythologischer Erzählung oder zwischen Mythos und historischem Ereignis der eigenen Gegenwart sehr viel konkreter ist, als man das vielleicht auf den ersten Blick sehen mag. Es geht über die Analogie zwischen mythischer Seuche und realer Seuche tatsächlich doch weit hinaus. Und das kann man zum Beispiel an diesen Sitzen auf den Heiligtümern festmachen. Es ist ja eben schon gesagt worden, die Athener ziehen sich im Zuge der perikleischen Strategie hinter ihre Stadtmauern zurück. Und das muss man jetzt so verstehen, diese Stadtmauern, das ist nicht einfach nur, also das ist ein großes Gelände, was da umrissen wird. Das ist also eine Doppelmauer, die auch über Land die Hafensiedlung des Piräus verbindet mit der Oberstadt in Athen und damit gewissermaßen diesen Bereich des städtischen Athen und der wichtigsten Verbindungsstraßen eben zwischen Hafen und eigentlichem Stadtkern herausschneidet aus Attika, jedenfalls was die Wehranlagen angeht. Und hinter diese Mauern zieht sich also auch die Landbevölkerung zurück. Und wir erfahren in der Tat bei Thukydides davon, dass im Zuge dieser Evakuierung der Landgebiete in Attika der Platz in Athen so eng wurde, dass tatsächlich die Leute, die hier vom Land gekommen waren, auch Heiligtümer, also in Heiligtümern kampieren mussten. Und in diesem Zusammenhang wird auch ein Orakel von Thukydides erwähnt, dass man also dann, als die Seuche ausgebrochen war, wieder ausgegraben habe, wo die Rede davon war, dass wenn ein bestimmtes Heiligtum ja von Menschen besetzt würde, dass dann also das große Unglück der Seuche bevorstehen werde. Sofern wir annehmen wollen, dass dieses Orakel tatsächlich in der Zeit kursierte, wäre der Bezug natürlich ungemein konkret, wenn hier gleich am Anfang davon die Rede ist, dass die Leute buchstäblich auf den Altären sitzen. Jetzt geht es aber noch weiter mit diesen engen Zusammenhängen. Das Stück in der deutschen Übersetzung König Ödipus, das ist eigentlich in dieser Übersetzung nur unzureichend übersetzt. Im griechischen Original heißt es Ödipus Tyrannos. Und nun hat den Vorwurf, er habe eine tyrannengleiche Stellung in Athen erlangt, gerade Perikles sich, und zwar in den Jahren um den Kriegsausbruch im Peloponnesischen Krieg, durchaus anhören müssen. Das ist in der zeitgenössischen Komödie belegt, das ist intensiv bei Thukydides verarbeitet. Insofern haben wir eine Bezugnahme womöglich auf diesen Perikles, da ja nicht zuletzt diese Seuche als Begleiterscheinung einer von Perikles, und zwar gegen große Widerstände durchgesetzten Kriegsstrategie aufgetreten war. Also für manche Zeitgenossen konnte der Gedanke durchaus naheliegen, dass hier der für Gesundheit und Krankheit zuständige Gott, nämlich Apollon, Partei gegen die Sache des Perikles ergriffen haben mochte. Nun geht's noch weiter. Wenn Perikles das Ziel der Intervention Apollons, also sprich der Seuche, sein soll, dann ergibt sich womöglich noch ein weiterer Zusammenhang mit der Erzählung des Ödipus Tyrannos. Denn im Mythos begründet sich die Seuche in Theben zu Beginn dieses Stücks bekanntlich durch einen Frevel, nämlich durch einen Mord, den Ödipus auf dem Weg nach Theben begangen hat. Er hat an einer Wegegabel einen alten Mann erschlagen. Gewissermaßen, weil er ihm die Vorfahrt genommen hat. Und dieser alte Mann war sein Vater. Und dieser Vatermord ist also der große Frevel, der hinter dieser Seuche steht. Perikles stammt aus der Familie der Alkmeoniden. Und diese Familie brachte man ebenfalls mit einem Mordfrevel in Verbindung. Und diese Erzählung vom Mordfrevel der Alkmeoniden wurde immer wieder gegen Vertreter dieser politisch sehr einflussreichen Familie angeführt, wenn es darum ging, deren Status oder deren politische Programme zu desavouieren. Dieser Mord war ein Mord, der schon in der Zeit unmittelbar vor der drakontischen Gesetzgebung, also im späten 7. Jahrhundert vor Christus, angesiedelt wurde. Und dort habe also auf Geheiß eines alkmeonidischen Archonten eine Gruppe von politischen Rivalen dieser Führungsschicht in Athen, die sei also ermordet worden, obwohl sie in einem Heiligtum Zuflucht genommen habe. Also religiöser Frevel sowohl in der sophokleischen Tragödie als Grund für die Seuche und religiöser Frevel als etwas, das gegen Perikles konkret immer wieder ausgepackt wurde, wenn es darum ging, seine politische Stellung in Frage zu stellen, beziehungsweise gerade auch im Zusammenhang mit dem Seuchenereignis Gründe zu suchen dafür, dass dieser Krieg des Perikles offensichtlich in ein Unglück führen mochte. Also wir haben eine ganz komplexe Verbindung zwischen sehr konkreten Zeitbezügen in diesem Stück und dann einer Diskurslage, die für uns nicht mehr ganz so scharf zu fassen ist, in der sich aber doch eine ganze Reihe von Analogien zwischen mythischer Erzählung bei Sophokles und ja dem perikleischen Athen aufdrängen. Im Ergebnis ist dieses Stück doch erstaunlich eng angebunden an die Situation in Athen in dieser Zeit. Wir wissen nicht genau, ob das, es ist eben auch schon gesagt worden, 429 bis 25, das ist eine Zeitspanne, bei der man voraussetzt, die Seuche hat jedenfalls schon begonnen. Es ist nicht ganz klar, ob dieses Stück aufgeführt wird, noch während die Seuche grassiert in Athen oder eben kurz danach. Jedenfalls in der Situation, in der diese Seuche ganz unmittelbar die Stimmung in der Stadt beeinflusst haben muss. Und es scheint, als würde Sophokles versuchen, hier eine Form der Verarbeitung dieser dramatischen Situation in Athen im tragischen Drama umzusetzen.
Anders sieht das Bild aus, wenn wir uns die vielleicht bekannteren Schilderungen in Thukydides des Peloponnesischen Krieg anschauen. Thukydides kümmert sich wenig um diese religiösen Handlungsmuster. Er versucht sich viel mehr und das eben auch sehr detailliert, versucht er sich an etwas, was man ein Sezieren der Seuche nennen könnte, eine Anatomie der Seuche. Er beschreibt detailliert die Symptome der Krankheit und widmet dem auch sehr viel Raum. Dennoch ist die eigentliche Krankheitsursache bis heute unklar. Also trotz dieser detaillierten Symptombeschreibung, wir können immerhin davon ausgehen, dass es nicht die Pest im engeren Sinne war. Stattdessen sind Typhus, Fleckfieber, Milzbrand, Grippe, Pocken, Ebola, Tuberkulose, Scharlach, Masern, Marburgfieber und viele andere Infektionskrankheiten angeführt worden, bis hin zu Giftstoffen im Weizen. Das wäre dann gar keine Infektionskrankheit, sondern nochmal ein ganz anderes Bild. Bei Baumaßnahmen für die Athener U-Bahn hat man in den 1990er Jahren sogar ein Massengrab gefunden, das wohl auf diese Seuche zurückgeht. Trotzdem ist die medizinhistorische Rekonstruktion bisher so nicht gelungen. Was macht das denn so schwierig? Und welche Funktion übernimmt diese Art der im engeren Sinne ja medizinischen Auseinandersetzung mit den Symptomen bei Thukydides selbst?
Die Verbindung dieser beiden Fragen ist besonders interessant. Ich will dazu zunächst mal ganz kurz noch zurückgreifen auf eine Bemerkung, die ja auch nach wie vor sehr verbreitet ist und die jetzt auch nicht in dem Sinne sich widerlegen lässt, nämlich die Annahme, Thukydides kümmere sich kaum um religiöse Handlungsmuster. Ich würde das zum gewissen Grad auch unterstreichen oder unterschreiben, aber gleichwohl scheint gerade diese Seuchenbeschreibung zumindest einzelne Elemente zu enthalten, die dem nicht ganz so reibungslos entsprechen. Lisa Kellett hat vor 7 Jahren in einem Aufsatz mit wirklich guten Argumenten die Position vertreten, dass Thukydides tatsächlich, ohne es ganz explizit auszusprechen, ebenfalls seinen Lesern nahelegen möchte, dass die Verbindung zwischen Apollon und dem Ausbruch der Seuche eine plausible sei. Lisa Kellett zeigt das auf eine Weise, also es geht hier nicht darum, dass ursächlich die Gottheit in Eigenregie sozusagen eingreift und Athen mit der Seuche straft, sondern dass Apollon von den Spartanern letztlich um Unterstützung gebeten wird und diese zusagt und dass genau deshalb im thukydideischen Bericht diese Seuche sehr gezielt nur Athen und athenische Truppen, die sich eben auf Kampagne befinden, befalle. Thukydides legt das sukzessive nahe, indem er zunächst einmal schon in Anschluss an sein Methodenkapitel in einer Formulierung, die sehr viele Fragezeichen aufgeworfen hat, nachdem er also zunächst seine wissenschaftliche Methode in Anführungszeichen darlegt, die ja so viel diskutiert ist und die durchaus sehr ursächlich für die große Nachwirkung des thukydideischen Werks gewesen ist. Und direkt danach erwähnt er denn, dass in diesem großen Krieg, dass also die Größe dieses Krieges auch daran gesehen werden könne, welche schlimme Naturereignisse eingetreten werden. Also auch da wird schon dieses vermeintlich so rationale Muster ein bisschen durchbrochen. Man kann an Naturereignissen ablesen, wie bedeutend historische Ereignisse sind. Und das Wichtigste dieser Ereignisse, das er dann nennt, das ist die Seuche in Athen. Das ist, und das wird also in die Sprache des Mitstreitertums gefasst. Also diese Naturereignisse nehmen Einfluss auf den Krieg und mehr als alle anderen diese Seuche. Und dann folgen also verschiedene Szenen immer wieder platziert, in denen also zunächst dieses Orakel der Spartaner oder diese Anfrage beim Orakelgott in Delphi erfolgt mit der vagen Ansage, es werde Unterstützung folgen. Und dann platziert Thukydides bis hin zur solchen Erzählung immer wieder einzelne kleine Formulierungen, in denen er diese Verbindung auch in ganz anderen Kontexten immer mal wieder, so anstößt. Und dann gibt es eben im solchen Bericht durchaus eine interessante Differenzierung. Er bezieht sich sehr konkret auf die Fragwürdigkeit seiner Quellen, wenn er über bestimmte Erklärungsansätze für die Ursprünge der Seuche, zum Beispiel eben die Vergiftung der Brunnen durch die Spartaner, das ist eben was im Raum steht, wenn er die anspricht. Ganz am Ende packt er aber wieder diese Orakelerzählung aus. Ganz am Ende taucht Apollon plötzlich wieder auf und das wird von Thukydides nun tatsächlich nicht kommentiert. Das steht am Ende. Eine Interpretation, die also mit diesem Aufsatz von Frau Kellett im Raum steht, ist, dass man womöglich hier davon ausgehen kann, dass Thukydides zwar seine Leser zu einem eigenständigen Urteil führen will, dass er aber doch eben sehr suggestiv so ein paar Botschaften platziert, die hier tatsächlich doch religiöse Motive mit anerkennen. Also ganz so schwarz und weiß, rationales versus religiöses scheint es auch bei Thukydides womöglich nicht zu sein. Trotzdem, und jetzt komme ich zurück auf die eigentliche Frage, trotzdem scheint es ja diese detaillierten Beschreibungen zu geben. Man hat Thukydides wegen dieser Beschreibungen attestiert, dass er also der erste Autor ist, anders beispielsweise als die gesamte antike Medizinliteratur, der erste Autor, der so etwas wie ein Infektionsgeschehen beschreibt. Also nicht nur die Symptomatik der Krankheit wird beschrieben, sondern insbesondere auch die Ansteckungsmodi, die in Thukydides Beschreibung in der Tat sich zu einem gewissen Grade unterscheiden von den Vorstellungen, Unterscheidungen, die man in der medizinischen Literatur findet, wo also viel stärker von einer individuellen Voraussetzungen im eigenen Gesundheitszustand, in der eigenen Diätetik und ähnlichen Dingen für die negative Reaktion auf so etwas wie ungesunde Luftverhältnisse, also quasi Infektionsquellen, die den Einzelnen treffen, die aber nicht von Person zu Person weitergegeben werden. Das nimmt man an, üblicherweise. Bei Thukydides spielt aber, und das ist eben markant, das Gedrängtsein der Bürger in Athen so eine große Rolle. Das ist also schon mal wichtig für diese Deutung. Das heißt, es handelt sich hier um rationale Beschreibungen. Viel schwieriger wird es schon, wenn man sich fragt, wie zuverlässig eigentlich nun diese Diagnostik ist, die Thukydides da betreibt im Zusammenhang mit der Krankheit. Er sagt einleitend zunächst mal, dass es also ganz viele Beschreibungen von Symptomen gäbe und dass gleichzeitig auch sehr viele Erklärungen für die Ursachen dann dieser Krankheit geboten würden und sagt ausdrücklich, dass er nicht davon ausgeht, dass man hier eine zuverlässige Antwort finden kann. Und deshalb beschreibe er nur die Symptome, die sich ihm unmittelbar gezeigt hätten, also durch eigene Anschauung, und zwar die ganz konkrete eigene Anschauung. Thukydides selbst sagt, er sei an der Seuche erkrankt gewesen und gehörte also zu denen, die das überlebt haben. Und gleichzeitig nimmt er eben noch die Symptombeschreibungen seines unmittelbaren Umfeldes gewissermaßen. Also das, was er selbst gesehen und gehört hat, das fasst er hier offenbar zusammen. Das Problem ist, dass wir nichts über die Zuverlässigkeit dieser Information letztlich sagen können. Das ist also erstmal das Problem schon bei Thukydides selbst. Und dann kommt aber eine Reihe von methodischen Problemen dazu, die wir für eine solche retrospektive Diagnostik im Grundsatz immer bedenken müssen. Insbesondere dann, wenn es sich um Seuchen handelt, die also mehrere Jahrtausende sogar zurückliegen. Also zum einen bleibt die Symptombeschreibung eben nicht überprüfbar, eben alleine deshalb, weil wir retrospektiv nur auf die Dinge schauen können. Zum anderen wissen wir weder präzise über die hygienischen Bedingungen der Zeit Bescheid, wir wissen nicht Bescheid über die exakte Konstitution von Gesellschaften, etwa auf Grundlage der Ernährungsweisen. Man weiß darüber zwar einiges, wir können aus die Gräber, die gefunden wurden am Kerameikos, die haben wir schon erwähnt, wir können einiges sagen zu solchen Dingen, aber wir sind natürlich weit davon entfernt, eine Diagnostik vorzunehmen, die irgendwelchen medizinischen Maßstäben unserer gegenwärtigen Wissenschaft standhalten könnte. Und schließlich verändern sich Krankheiten. Ich glaube, das zeigt die gegenwärtige Pandemie durchaus sehr schön. Wir haben gerade letzte Woche wieder einen neuen, offenbar hochinfektiösen Virentypus des Covid-19-Virus in London kennengelernt. Also innerhalb eines Jahres hat sich dieses Coronavirus schon so sehr verändert, und zwar auch verändert im Hinblick auf Infektiosität. Und jetzt fragen wir uns, wir können heute ja nur die uns bekannten Krankheitserreger in den Blick nehmen als mögliche Krankheitsverursacher, wenn wir retrospektiv diagnostizieren wollen. Wir müssten aber dann eine uns weitgehend unbekannte Mutationskette über tausende von Jahren nachzeichnen können, um wirklich zu wissen, ob ein bestimmter, heute bekannter Krankheitserreger tatsächlich vor 2500 Jahren die Symptomatik, die Thukydides beschreibt, auslösen könne. Also Sie sehen die Probleme, die hier die methodischen Probleme für eine solche Identifizierung, das ist eigentlich nicht zu lösen. Insofern ist es beinahe erstaunlich, dass die althistorische und medizinhistorische Forschung nur wirklich über Jahrzehnte, ja in Dutzenden, wahrscheinlich sind es eher an die Hunderte gehende Beiträge, versucht hat, eben so eine Identifizierung vorzunehmen. Das letzte ist eben diese Typhus-These gewesen, die tatsächlich zum ersten Mal auf Grundlage von DNA-Proben erfolgt ist, nämlich weil dieses Kerameikos-Massengrab gefunden worden war. 2006 ist in einem medizinischen Journal zur Epidemiologie ist diese These aufgestellt worden. Schon im Folgeheft folgte eine zweiseitige Erwiderung mit der Überschrift No Proof. Also selbst unter Medizinhistorikern, die DNA-Proben auswerten können, ist diese Methode eigentlich nicht anerkannt. So naheliegend vielleicht der Gedanke ist, dass man dadurch die Zuverlässigkeit der Beschreibung des Thukydides klären könnte, wenn man also den Krankheitserreger entdeckt. Das ist wahrscheinlich das Triebmittel, das diese vielen Untersuchungen eigentlich anregt. Ansonsten ist das kaum zu erklären, weshalb das ein solches Interesse findet.
Für mich ist bei all dem interessant, dass du mit dem, was du eben als erste medizinische oder klassische Beschreibung eines Infektionsgeschehens angesprochen hast, dass also mit dieser Schilderung bei Thukydides eine, wie ich es jedenfalls wahrnehme, interpretatorische Lücke in der Auseinandersetzung mit Thukydides Pestschilderungen deutlich wird. Ich versuch's mal so zu beschreiben. Fast alle Elemente dieser Erzählung wurden und werden beispielsweise auf ihre auch rhetorischen und argumentativen Funktionen hin abgeklopft. Ein Element, so nehme ich es wahr, wird trotz aller kritischen Lesarten in der Regel unkritisch wiedergegeben, paraphrasiert, in der Regel übernommen, und das ist die räumliche Ausbreitung der Seuche.
Sie waren noch nicht viele Tage in Attika, als in Athen zum ersten Male die Seuche ausbrach. Es hieß, sie habe schon vorher manchenorts eingeschlagen, bei Lemnos und anderwärts, doch von nirgends wurde eine solche Pest, ein solches Hinsterben der Menschen berichtet. Sie begann zuerst, so heißt es, in Äthiopien, oberhalb Ägyptens, und stieg dann nieder nach Ägypten, Libyen und in weite Teile von des Großkönigs Land. In die Stadt Athen brach sie plötzlich ein und ergriff zunächst die Menschen im Piräus, weshalb auch die Meinung aufkam, die Peloponnesier hätten Gift in die Brunnen geworfen, denn Quellwasser gab es dort damals noch nicht. Später gelangte sie auch in die obere Stadt, und da starben die Menschen nun erst recht dahin. Denn sofort nach dem Einfall der Peloponnesier brach die Krankheit aus, und auf den Peloponnes griff sie nicht über, was der Rede wert wäre, sondern suchte vor allem Athen heim, dann auch von anderen Orten die volkreichsten.
Wir haben es also mit einer Seuche zu tun, die sich flächig ausbreitet, also im gesamten östlichen Mittelmeerraum zuschlägt, sich dann aber vom attischen Hafen Piräus nur in die Stadt Athen hin ausbreitet und den Peloponnes, so liest es sich für mich, ansonsten verschont. Offenbaren sich hier möglicherweise spezifische attische Raumvorstellungen, sozusagen Mental Maps der eigenen Welt, und vielleicht aber auch so etwas wie ein Exklusivitätsanspruch. Wir haben diese Seuche, die anderen nicht. Und vielleicht auch in die engere attische Welt hineingeschaut. Inwiefern wird diese perikleische Seuche auch sozusagen nach innen als Raumproblem verstanden, mit Blick auf die Enge in der Stadt? Das ist sozusagen etwas, was wir heute sofort im Text finden, weil wir dieses Motiv aus dem 19. Jahrhundert kennen, die kranke Großstadt. Ist das auch eine attische Wahrnehmung? Oder ist das einfach vielleicht doch nur eine Reaktion auf den Rückzug der attischen Bürger in die Stadt wegen der spartanischen Angriffe? Also inwiefern kommen hier gedankliche Raumvorstellungen in diese räumliche Beschreibung des Infektionsgeschehens hinein?
Hier würde ich zwei Ebenen erstmal trennen. Also zum einen, und diese Ebenen lassen sich interessanterweise auch bei Thukydides trennen. Thukydides bietet, das ist oft missverstanden worden, scheinbar zwei verschiedene Ursprungserzählungen. Er sagt zunächst, diese Seuche, die hat immer wieder schon mal Fuß gefasst in Polleis, zum Beispiel auf Lemnos, aber erst in Athen hat sie so zugeschlagen. Und kurz danach kommt dann diese Entwicklungserzählung, nimmt den Ausgang in Äthiopien, dann durch die Welt zieht diese Seuche und landet dann irgendwann im Piräus. Diese zweite Erzählung, die lässt sich sehr gut mit allgemeinen Vorstellungen, medizinisch relevanten Vorstellungen der griechischen Denkwelt sozusagen in Verbindung bringen, die mit antiker Klimatheorie zu tun haben. Dass Äthiopien der Ausgangspunkt dieser Seuche ist, das ergibt klimatologisch aus antiker Sichtweise durchaus Sinn, denn das ist die Region, die besonders nahe an der Sonne liegt, und hier sind diese, man könnte sagen, die dicke Luft, also diese schlechten Düfte, von denen ich schon vorhin mal kurz gesprochen habe, sind hier ein besonderes Problem. Also es gibt Zusammenhänge zwischen bestimmten Gesundheits- und Krankheitsphänomenen in der Vorstellung griechischer Medizin und bestimmter Klimazonen. Also dass eine Seuche aus Äthiopien kommt, ist zunächst mal einigermaßen folgerichtig aus dieser Denkweise heraus. Interessant ist aber dann eben der zweite Aspekt. Wir schauen uns jetzt an, die verbreitet sich durch die ganze Welt, und dann ist natürlich die Beobachtung richtig, in der griechischen Welt trifft es jetzt nur Athen. Auch wenn Thukydides sagte, andere Orte wurden mal getroffen, aber offenbar nicht, wenigstens nicht in diesem schlimmen Ausmaß. Hier könnte man vielleicht in der Tat wieder mit der These von Lisa Kellett argumentieren. Es geht vielleicht weniger um die Vorstellung, dass die Stadt an sich ein Ort ungesunden Lebens ist, sondern es geht um die Vorstellung, dass hier eine gezielte Strafe Athen trifft. Das kann man nämlich sehen, wenn man die unmittelbare Pestbeschreibung verlässt. Denn diese unmittelbare Pestbeschreibung befasst sich in der Tat mit der Stadt Athen. Sie liegt in der Anordnung, in diesem thukydideischen Werk, im zweiten Buch befindet sich das alles, direkt nach der Rede des Perikles auf die Gefallenen des ersten Kriegsjahres, die für sich genommen eine Art utopischer, idealisierender Beschreibung der Kultur und des politischen Zusammenhalts der demokratischen Polis Athen ist. Daraufhin folgt diese Pestbeschreibung, die einhergeht mit einer sehr drastischen Beschreibung des Zerfalls sämtlicher Moral in der Stadt, sämtlicher Bindemittel der Gesellschaft in der Stadt, die also sozusagen die so ideal, das zuvor noch bei Perikles klingt, in der gefallenen Rede, so schnell zerfällt das alles im Angesicht dieser Seuche. So. Dann endet die Pestbeschreibung oder die Seuchenbeschreibung und einige Abschnitte später folgt der Tod des Perikles, der selbst an der Seuche stirbt. Davor geschaltet ist eine letzte Rede dieses Perikles, in der er also nochmal für sein politisches Programm, für seine Kriegsstrategie wirbt. Und dazwischen liegen kurze, scheinbar einfach nur aus chronologischen Gründen zwischengeschaltete Beschreibungen von militärischen Kampagnen. Lisa Kellett deutet diese anders. Und zwar sind es zwei Kampagnen. Perikles selbst führt eine Kampagne an auf die Peloponnes. Und zwar nicht irgendwohin auf die Peloponnes, sondern nach Epidauros. Das ist nun das große, große regionale Heiligtum des Asklepios, also eines eng mit Apollon verbundenen Heilungsgottes. Und diese Kampagne des Perikles scheitert, ohne dass Thukydides in aller Ausführlichkeit erklären würde, woran das nun im Einzelnen liegt. Aber es ist ein absoluter Schlag ins Wasser. Man kommt also erzielt praktisch keine Effekte dort. Die zweite Kampagne, die beschrieben wird, ist die Belagerung von Potidaia im nordägäischen Raum, die schon vor dem Krieg begonnen hatte und die jetzt Erstärkung erfährt durch zusätzliche Truppen aus Athen. Und diese Truppen schleppen die Seuche ins Heerlager der Athener. Also wir haben hier ganz gezielt letztlich eine Fortführung dieses Seuchenereignisses. Die Eroberung, also die Kriegspolitik letztlich, überhaupt die Kriegführung Athens leidet unter der Seuche. Die Belagerung von Potidaia scheitert nicht zuletzt deshalb, weil die Seuche dort ins Heer getragen wird. Insofern würde das ins Bild passen, dass es hier um eine gezielt athenische Seuche ist. Das trifft nur uns, das würde ich dann schon sagen. Wir haben diese Seuche, andere nicht. Und das womöglich lässt sich durch tatsächlich das Eingreifen eines Gottes erklären, wenn Lisa Kellett mit ihrer These recht hat. Ansonsten findet sich durchaus die Idee dieser besonderen Infektionsanfälligkeit in der gedrängten Situation in der Stadt, aber nicht, weil die Stadt an sich gedrängte Lebensverhältnisse aufweist, sondern wiederum infolge der perikleischen Strategie. Es ist nicht nur die Stadtbevölkerung, sondern die Bevölkerung eines tatsächlich sehr, sehr viel größeren Umlandes. Attika ist eine der größten, flächenmäßig größten Regionen, die also in Polis-Strukturen zusammengefasst ist in der griechischen Welt. Und dieses sehr, sehr große Umland versammelt sich jetzt vollständig in der Stadt. Und wenn man Thukydides eine, möchte sagen, auch heute wissenschaftlich weitsichtige, rationale Sichtweise auf die Verhältnisse in dieser Seuchenzeit attestieren möchte, dann liegt sie wahrscheinlich doch tatsächlich hier, dass diese beengten Verhältnisse zu einem besonderen Infektionsgeschehen führen. Und die Erkenntnis, dass Infektionen von Mensch zu Mensch stattfinden, das scheint mir wirklich das zu sein, was bei Thukydides im Grundsatz was Neues ist und was auch keineswegs sich mit Thukydides dann als Erkenntnis durchsetzt, sondern bei Thukydides ist es vorhanden und das ist das Spezifikum dieser athenischen Pest.
Jetzt konzentrierst du dich ja auch schon sehr stark auf etwas, was man im Podcast Deutsch ein Beef nennen würde zwischen Thukydides und Perikles. Und das ist im Peloponnesischen Krieg klar angelegt. Also es gibt die Abfolge der perikleischen Gefallenenrede, die du angesprochen hast, und direkt danach die Schilderungen des gesellschaftlichen Zerfalls, des Zerfalls gesellschaftlicher Ordnungen, Moralvorstellungen. Du hast es eben schon kurz gestreift. Auch hier würde ich zunächst gern einmal in die einschlägigen Passagen aus Thukydides Peloponnesischem Krieg hineinhören.
Wenn sie nämlich in der Angst einander mieden, so verdarben sie in der Einsamkeit und manches Haus wurde leer, da keiner zu pflegen kam. Gingen sie aber hin, so holten sie sich den Tod, gerade die, die Charakter zeigen wollten. Diese hätten sich geschämt, sich zu schonen und besuchten ihre Freunde. wurden doch schließlich sogar die Verwandten stumpf gegen den Jammer der Verscheidenden vor der Übergewalt des Leides. Die Heiligtümer, in denen sie sich eingerichtet hatten, lagen voller Leichen der darin an geweihtem Ort Gestorbenen, denn die Menschen, völlig überwältigt vom Leid und ratlos, was aus ihnen werden sollte, wurden gleichgültig gegen Heiliges und Erlaubtes ohne Unterschied. Alle Bräuche verwirrten sich, die sie sonst bei der Bestattung beobachteten. Jeder begrub, wie er konnte. Viele vergaßen alle Scham bei der Beisetzung aus Mangel am Nötigsten, nachdem ihnen schon so viele vorher gestorben waren. Überhaupt kam in der Stadt die Sittenlosigkeit erst mit dieser Seuche richtig auf. Denn mancher wagte jetzt leichter, seinem Gelüst zu folgen, das er bisher unterdrückte, da man in so enger Kehr die Reichen, plötzlich Sterbenden, tauschen sah mit den früher Besitzlosen, die mit eins deren Gut zu eigen hatten, so dass sie sich im Recht fühlten, rasch jedem Genuss zu frönen und zu schwelgen, da Leib und Geld ja gleicherweise nur für den einen Tag seien. Sich vorauszuquälen um ein erwähltes Ziel war keiner mehr willig bei der Ungewissheit, ob man nicht, ehe man's erreiche, umgekommen sei. Aber alle Lust im Augenblick und was gleich viel woher dafür Gewinn versprach, das hieß nun ehrenvoll und brauchbar. Da war keine Schranke mehr, nicht Götterfurcht, nicht Menschengesetz. Für jenes kamen sie zum Schluss, es sei gleich, fromm zu sein oder nicht, nachdem sie alle ohne Unterschied hinsterben sahen. Und für seine Vergehen gedachte keiner, den Prozess noch zu erleben und die entsprechende Strafe zu zahlen. Viel schwerer hänge die über ihnen, zu der sie bereits verurteilt seien. Und bevor die auf sie niederfalle, sei es nur recht, vom Leben noch etwas zu genießen.
Welches Bild von einer guten Gesellschaft, also von einer guten, vielleicht geordneten Gesellschaft, verbirgt sich in dieser Schilderung und wie kommt diese Ordnung aus dem Tritt?
Ein wesentlicher Gedanke, der in der Gefallenenrede des Perikles bei Thukydides angelegt ist, der das demokratische Athen beschreiben soll, der aber in seiner moralischen Grundhaltung keineswegs nur demokratisch sein muss, besteht in der Orientierung des Handelns des Einzelnen auf das, im Griechischen gesprochen, auf das Koinon, auf das Gemeinwesen hin. Eine Unterordnung des Individualinteresses unter das Gemeininteresse. Bei Perikles oder im Bild des thukydideischen Perikles ist diese Unterordnung eine, die sich zum Beispiel äußert in der Aktivität eines jeden Bürgers für das Gemeinwesen. Man bringt sich ein durch Beteiligung an den verschiedenen Institutionen. Man muss sich vorstellen, auch wenn in perikleischer Zeit so etwas wie Tagegelder, Diäten für die Beteiligung in solchen Institutionen eingeführt wurden, bleibt es so, dass das athenische Staatswesen ganz stark ja von individuellen privaten Mitteleinsatz, vom Aufwand von Zeit, der auf Kosten geht, etwa der Bestellung der eigenen Geschäfte, davon ganz stark getragen ist. Wir haben hier durchaus eine konkrete Vorstellung vom Einsatz für das Gemeinwesen. Gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, dieser Einsatz für das Gemeinwesen findet statt im militärischen Einsatz, indem man buchstäblich das eigene Leben riskiert für das Gemeinwesen. Sowohl im Hoplitenheer, also der etwas begüterteren Leute in der Regel, als auch in den Rudermannschaften, die also doch weite Teile der demokratischen Gesellschaft eben umspannen. Also wir haben hier insgesamt ein Bild, in dem sich das Handeln des Einzelnen von den Interessen der Gesamtheit der Polis stark leiten lässt. Und das ist etwas, was in Zeiten der Seuche offenbar verloren zu gehen droht. Wobei man ein bisschen genauer hinschauen muss. Thukydides sagt gar nicht mal unbedingt, dass die Seuche zu einem moralischen Verfall ursächlich führt. Die Seuche ist aber ein Moment, in dem das, was vielleicht schon gesellschaftlich schiefläuft, was bisher er spricht davon, das, was also unter vorgehaltener Hand oder im Verborgenen bisher an Egoismen und an eigennützigen, unmoralischen Verhaltensweisen vorhanden war, dass man das jetzt ganz offen auf die Straßen trägt. Letztlich geht die Scham verloren in diesem Seuchenjahr oder in diesen Seuchenjahren. Was sich also ändert, ist, dass mit diesem Verlust an Scham letztlich ja die Hürden gesenkt werden, die Hemmschwellen davor, das, was man an eigener Amoralität womöglich schon eben hat, das tatsächlich offen auszuleben und eben auch ungehemmt im buchstäblichen Sinne auszuleben. ähnliche Erklärungsmuster für gesellschaftliche Entwicklungen hat man in diesem Jahr immer wieder auch, glaube ich, gehört. Das werden wahrscheinlich einige Hörerinnen und Hörer, denen wird das ebenfalls so gehen, dass man eventuell von enthemmten öffentlichen oder Entwicklungen des öffentlichen Diskurses ausgeht oder zumindest das mal als These in den Raum gestellt bekommen hat. Thukydides beschreibt was Ähnliches. Ja, die Leute waren nicht vorher alle ideal und gut, aber das, was an ihnen nicht gut war, das kommt jetzt voll zum Vorschein. Die Leute lassen die Maske fallen, gewissermaßen.
Fassen wir zusammen. Wir haben es mit einer Seuche zu tun, die Athen mitten im Krieg erschüttert und das in einer Phase, in der es in Athen auch ausreichend analytisch geschulte Beobachter gibt, die in der Lage sind, dieses Ereignis in Drama und Geschichtsschreibung zu begleiten und interpretatorisch zu durchdringen. Also wir haben mit anderen Worten ganz wundervolle Quellen, mit denen wir arbeiten können. Dennoch ist die Seuche ab einem gewissen Zeitpunkt überwunden. Worin liegt nun rückblickend die historische Bedeutung gerade dieser Seuche?
Man könnte jetzt ja auf die Idee kommen, Thukydides beim Wort zu nehmen und zu sagen, die historische Bedeutung liegt nur erstmal auf einer unmittelbar ereignisgeschichtlichen Ebene in den Auswirkungen auf den Peloponnesischen Krieg, der ja laut Thukydides so überaus bedeutend gewesen ist. Also er ist überaus bedeutend gewesen in der Erinnerungskultur, vor allem im 4. Jahrhundert. Er ist auch bedeutend gewesen für strukturelle Entwicklungen in der griechischen Welt der Jahrzehnte danach. Dennoch ist die Idee dieses großen Einflusses der Seuche auch nur auf diese Kriegsereignisse, wird eigentlich durch Thukydides eigenes Werk widerlegt. Denn diese Seuche ereignet sich in den allerersten Jahren des Peloponnesischen Krieges. Eines Krieges, von dem Thukydides, im Übrigen muss er sich einige Mühe geben, um das auch zu begründen, behauptet, dass er also ohne Unterbrechung auch über zwischenzeitliche, und zwar 10 Jahre anhaltende Friedenszustände hinweg, ein großer 27-jähriger Krieg gewesen sei. In anderen Worten, zur Entscheidung des Krieges jedenfalls trägt diese Seuche offenkundig nicht allzu viel bei. Sie tut es laut Thukydides vielleicht in einer anderen Hinsicht, und das ist sicherlich die erinnerungskulturell wichtigere Wirkung dieser Seuche in Thukydides Erzählung, muss man sagen, gewesen. Die Seuche beendet das perikleische Zeitalter. Und Thukydides stellt das dann so dar, dass sich damit in der politischen Kultur einiges geändert habe. Die Frage, wie Thukydides nun zu Perikles gestanden habe, ja, wir haben vorhin mal in den Raum gestellt, dass Thukydides durchaus kritisch gegenüber Perikles eingestellt sei, das ist eine seit 200 Jahren hoch umstrittene Frage. Und es gibt nach wie vor keinen Konsens in der Frage, ob Thukydides in Perikles nun den großen Helden der athenischen Geschichte oder die große Nemesis der Sebunszeit sieht, die also letztlich durch eine verfehlte Politik den Niedergang Athens herbeiführt. Diese Debatte wird sich sicherlich auch auf absehbare Zeit nicht klären. Klar ist aber, dass dieses perikleische Zeitalter mit dem Tod des Perikles und mit dem Übergang dann in spätestens den Nikias-Frieden, das ist dann 4 Jahre nach Ende der Seuche, zu Ende geht. Und das ist erinnerungskulturell deshalb wichtig, weil dieses perikleische Zeitalter in all dem, was dort an kulturellen Entwicklungen, aber auch an politischen Entwicklungen stattgefunden hat, zu dem Sinnbild des klassischen Athen geworden ist. Jedenfalls über lange, lange Zeit. Dieses perikleische Zeitalter in seiner Funktion, das ist natürlich erstmal von der Seuchenerzählung unabhängig, aber bei Thukydides ist diese besondere Bedeutung des Perikles eben so stark angelegt, das ist wirklich wirkungsmächtig gewesen und die Seuche gehört zu dieser Erzählung eben im Kern mit dazu. Es gibt aber, wenn wir uns von Thukydides mal lösen, noch eine andere Ebene, auf der diese Seuchenerzählung wichtig gewesen ist. Wir lösen uns nur halb von Thukydides, muss man sagen. In der antiken Rezeption des Thukydides wurde diese Seuchenerzählung in der Tat zu einem Vorbild für spätere Seuchenbeschreibungen. Das heißt nicht, dass alle späteren Seuchenbeschreibungen sich an Thukydides orientierten, aber dass sehr viele in der Folge sich mit Thukydides auseinandersetzen mussten. Mindestens indem sie etwa von Thukydides angebotene Erklärungsmuster für solche Seuchenereignisse ablehnten. Also man kam an Thukydides gewissermaßen nicht mehr vorbei, wenn man über Epidemien schreiben wollte.
Ja, damit sind wir am Ende unseres Podcasts. Ich danke zunächst einmal Laura Kopp-Zimmermann, die die klassischen Texte für uns eingelesen hat. Ich bedanke mich ganz herzlich auch bei Thomas Blank für die Zeit und das Engagement und die intensive Vorbereitung und hoffe, dass Sie mit der attischen Seuche eine der wirklich klassischen Epidemien der europäischen Geschichte näher kennengelernt haben. Damit auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute, bleiben Sie gesund und tschüss.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für das Interesse und das Zuhören und vielen Dank, Andreas, für die Einladung, hier mitzuwirken und für die Organisation dieser tollen Reihe.